Ich möchte den Text zu der Predigt lesen. Er steht in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2 und dem dritten 1. Jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 hinzu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere hinzu. Der aber, der 1 empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenig treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und da trat auch der hinzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit 2 weitere Zentner erhalten. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Und da trat der hinzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mensch bist. Und du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen 1 Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammel, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mit meinem Geld zu den Wechslern gehen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen, mit Zinsen. Darum nehmt ihm den 1 Zentner ab und gebt ihm den, der 10 hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus, und da wird er heulen und Zähne klappern.
Aufmunternde Worte. Ja, den meisten von uns, denen der Text vertraut ist, denen ist wohl auch diese Auslegung vertraut. Der Mann, der sich hier auf die Reise macht, wird mit Gott, mit Jesus gleichgesetzt, sein Wiederkommen mit der Wiederkunft Jesu am Ende der Zeit. Die Knechte oder Sklaven, die hier hohe Geldbeträge anvertraut bekommen, sind die Nachfolger Jesu, die die kurze Zeit bis zur Wiederkunft Jesu nutzen sollen, um aktiv zu sein, das Evangelium zu verbreiten, Menschen zu Jesus zu führen. Sie sollen wuchern mit dem, was ihnen anvertraut ist. Hier wurde es Zentner genannt in dieser Übersetzung, in anderen Übersetzungen wird das als Talent bezeichnet. Die ersten beiden handeln vorbildlich nach dem Willen des Herrn und vermehren sein Gut, werden vom Herrn dafür belohnt und gelobt. Der dritte Knecht hingegen mehrt das Gut nicht aus Dummheit, Faulheit, Bequemlichkeit, aus Angst vor dem Herrn und zieht sich den Zorn des Herrn und Strafe zu, eine anscheinend endzeitliche Strafe mit Heulen und Zähneklappen. Diese Auslegung hat eine große Tradition, aber sie hat ihre Schwierigkeiten. Kann wirklich Gott, kann Jesus gemeint sein mit diesem Herrn im Gleichnis? Der dritte Knecht begründet seine Angst vor dem Herrn mit den Worten: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und du sammelst, was du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, verbarg ich dein Talent, den Zentner, in der Erde. Im Grunde genommen wirft der Knecht dem Herrn hier eine Straftat vor: Diebstahl. Unrechtmäßige Aneignung des Eigentums anderer. Er erntet, was ihm nicht zusteht, was er nicht gesät hat. Er bereichert sich an der Leistung anderer. Und der Herr im Gleichnis ist ja auch keineswegs beleidigt über den Vorwurf, sondern er bestätigt ihn. Ja, es scheint ihm selbstverständlich zu sein, einzusammeln, was er nicht ausgestreut hat und auf Kosten anderer zu leben. Und da stellt sich doch jetzt die Frage, würde Jesus, der Gerechtigkeit predigt, so über Gott sprechen, einen solchen Vergleich wählen, der Gott, der ihn selbst auf die Seite derer stellt, die er und schon die Propheten vor ihm heftigst kritisiert haben, auf die Seite derer, die andere ausbeuten? Und es wäre fraglich, ist ein Reich Gottes, in dem es Heulen und Zähneklappern und Finsternis gibt, wirklich das Reich Jesu, der noch dem Schächer am Kreuz Perspektive gibt auf das Leben bei ihm? Mir scheint es eher so zu sein, dass Jesus ursprünglich, als er dieses Gleichnis erzählt hat, ein sozialkritisches Gleichnis erzählt hat, das die damaligen Verhältnisse im Land kritisierte und das er gar nicht beabsichtigt hatte, diesen Herrn mit Gott gleichzusetzen. Als ungefähr 80 Jahre nach Christus das Matthäusevangelium entstand, da hat der Evangelist dieses Gleichnis Jesu in einen anderen Zusammenhang gestellt, als er es eingeordnet hat im Ablauf des Evangeliums, in einen Rahmen mit anderen Gleichnissen über das Weltende, was zu der Auslegungstradition geführt hat, die wir bisher in der Regel kennen. Mir erscheint die sozialkritische Auslegung näher dran an der ursprünglichen Botschaft Jesu, der Botschaft der Bergpredigt zum Beispiel. Und sie würde auch die gestellten Fragen klären. Deshalb möchte ich mit euch heute diesen anderen Weg der Auslegung gehen. Meines Erachtens identifiziert Jesus sich selbst, identifiziert er Gott nicht mit dem Herrn im Gleichnis, sondern stellt sich ihm eher entgegen. Schauen wir doch mal einfach von vorne. Da ist ein Herr, der auf eine Reise geht, offensichtlich ein Angehöriger der Oberschicht, denn jemand anders reiste nicht zur damaligen Zeit. Und er vertraut sein Vermögen seinen Knechten an zur Verwaltung und zur Vermehrung. Es sind große Summen, die er anvertraut. Der griechische Text spricht von Talenten. Ein Talent entsprach 60 Minen, eine Mine waren 100 Denare, ein Denar entsprach dem üblichen Tagesverdienst eines Tagelöhners. Also eine riesige Summe wird da anvertraut. Und es gab in der Antike gewandte Sklaven, die als Finanzverwalter eingesetzt wurden. Die drei sind also vermutlich nicht unerfahrene Arbeitskräfte. Und der Herr scheint seine Knechte auch gut zu kennen. Denn nicht jeder von ihnen bekommt die gleiche Summe anvertraut. Er gibt ihnen nach ihren Fähigkeiten unterschiedlich hohe Summen. Im griechischen Text heißt es, er gibt ihnen nach ihrer Dynamik. Der eine erhält 5 Talente, der zweite 2, der dritte nur 1. Und der Herr lässt ihnen völlig freie Hand zur Eigeninitiative. Seine Knechte wissen ja, wie er selbst zu seinem Reichtum gekommen ist. Und die Worte des dritten Knechts sind ein deutlicher Hinweis darauf, du erntest, was du nicht gesät hast. Soziale Ungerechtigkeit war schon zu Zeiten der Propheten ein großes Thema in Israel. Die Herren vermehrten ihr Kapital über Steuererhöhung, über Abgabensteigerung, über Landbeschlagnahmung. Und diese Vorgehensweise kann der Herr bei seinen Knechten als bekannt voraussetzen. Der Herr reist jetzt ab und die Knechte beginnen ihrer Dynamik entsprechend das Kapital zu verwalten. Der erste Knecht arbeitet gewinnbringend und verdoppelt die 5 Talente. Der zweite Knecht verdoppelt ebenfalls die 2 Talente. Und jetzt konzentriert sich natürlich die ganze Spannung auf den dritten Knecht. Was hat er mit dem einen Talent angestellt, das ihm anvertraut wurde? Nun, er legt weder den Eifer an den Tag, den seine Kollegen gezeigt haben, noch ahmt er das Geschäftsgebaren seines Herrn nach. Er geht auf Nummer sicher. Er sucht sich so eine Art Panzerschrank, damit nichts davon abhanden kommt. Er vergräbt das Geld. Und natürlich wächst jetzt die Spannung bei den Zuhörern Jesu. Man sieht sie praktisch so um ihn herum sitzen. Was wird geschehen, wenn jetzt der Herr von dieser Reise zurückkommt? Die beiden ersten Knechte, die blättern so richtig mit Stolz das verdoppelte Kapital vor ihrem Herrn hin und werden mit denselben Worten gelobt als gut, treu und zuverlässig. Sie haben so gehandelt, wie der Herr es von ihnen erwartet hat, weil sie sein Geld gemehrt haben. Vermutlich so, wie er es sonst auch tut, ohne Rücksicht auf das Schicksal von Menschen. Nach den Prinzipien, die schon die Propheten kritisierten und die Gottes Strafe vorhersagten. Und jetzt ruht ja alles Interesse auf dem dritten Knecht. Ist es langweilig geworden im Kindergottesdienst? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Alles Interesse ruht auf dem dritten Knecht. Was war seine Motivation, als er das Geld verborgen hat? Ist das tatsächlich Faulheit, Angst, Unfähigkeit, wie es zumeist ausgelegt wird? Oder ist es vielleicht sogar Mut und Zivilcourage? Er muss jedenfalls nicht herbeizitiert werden. Er hat sich nicht verkrochen, sondern er stellt sich selbst dem Herrn gegenüber. Und er ist auch keineswegs untertänig, sondern er hält eine Rede, die man nur als eine Entlarvung des Herrn bezeichnen kann. Er deckt auf, woher das Geld stammt, das der Herr ihnen anvertraut hat. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Und die Zuhörer Jesu, die werden genickt haben an dieser Stelle. Denn so kennen sie die Grundherren. Bei jeder Ernte ziehen sie einen großen Teil des Getreides, der Früchte des Viehs, als Abgaben ein. Ob genug übrig bleibt für die arbeitende Landbevölkerung, das interessiert sie nicht, sondern sie interessiert die Vermehrung ihres Kapitals. Ungerechte Abgaben erzwingen sie von dem einfachen Landvolk, zu dem auch die Zuhörer Jesu gehörten. Und sie werden diese Rede des dritten Knechts nicht als frech empfunden haben, sondern sie haben gespürt, hier sagt einer mutig dem Unterdrücker die Wahrheit ins Gesicht, wagt es ihm den Diebstahl vorzuwerfen. Und der weist den Vorwurf nicht zurück. Er sagt, ja, du wusstest doch, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe. Der dritte Knecht hat sich gefürchtet vor der Macht des Herrn. Deshalb hat er das Kapital verborgen. Aber trotzdem benennt er das Unrecht offen. Es ist eine Art passiver Widerstand, den er geleistet hat. Er weigert sich, dieses System zu unterstützen, die Bereicherung der Reichen, auch auf die Gefahr hin, dass ihn das etwas kosten wird. Und es kostet ihn etwas, denn der Herr befiehlt ihn, in die Finsternis hinauszuwerfen, was die Kerker der damaligen Zeit passend umschrieb. Drei kurze Schlaglichter für uns heute Morgen aus dieser Auslegung des Gleichnisses heraus. Erstens, Reich Gottes beginnt hier und jetzt. Jesus war unbequem und das bleibt er bis heute. Er ruft die Menschen damals zur Umkehr. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mit mir ist eine neue Zeit angebrochen, Gottes Herrschaft. Eine Zeit, in der Gott den Anspruch erhebt auf unser ganzes Leben. Und das ist zugleich ja immer eine Kampfansage an alles andere, was Herrschaft haben will, über unser Leben. Jede Herrschaft von Menschen über Menschen hat keinen Platz mehr, wo Gott der Herr ist. Auch keine geistige, politische oder wirtschaftliche Macht. Genau das ist die Botschaft, die Jesus verkündigt. Die Botschaft vom Reich Gottes, das mit ihm anbricht. Und genau in diesen Kontext gehört unser heutiges Gleichnis. Im Licht des Reiches Gottes muss Schluss sein mit sozialer Ungerechtigkeit, mit der Ausbeutung von Menschen, damit, dass die einen sich auf Kosten der anderen ein angenehmes Leben machen. Jesus fordert uns dazu heraus, unser ganzes Leben unter Gottes Herrschaft zu stellen. Kein Bereich ist ausgeschlossen. Dass Jesus so fordert und uns wirklich zurechtweist, Das haben wir ein Stück weit verbannt aus dem Bild von Jesus, der uns liebt und zugewandt ist. Das ist uns zu sehr aus den Augen geraten, dass Jesus nicht nur das Heil unserer Seele im Blick hat, sondern ganz irdisch den Willen Gottes einfordert für das Leben miteinander hier auf der Erde. Und wir müssen sehen, was für uns unbequem ist, mahnend ist, zurechtweisend, das ist es deshalb, weil wir hier auf der Seite der Reichen stehen. Weil unser westlicher Reichtum darauf beruht, dass weltweit Menschen am oder unter dem Existenzminimum leben. Dass unsere Erde ausgebeutet wird und wirtschaftlicher Gewinn höher steht als der Schutz von Klima und Umwelt. Wenn Gottes Herrschaft Gerechtigkeit für alle bedeutet, dann heißt es, dass das, was für uns eine Zumutung ist, eine Einschränkung, für andere Menschen Befreiung bedeutet, aufatmen und die Möglichkeit zu leben. Das verkündigt Jesus und das lebt er. Wo er Menschen begegnet, da geschah genau das. Heilung, Befreiung, Versöhnung, Frieden. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, das predigt Jesus und das geschieht da, wo er ist. Zweitens, der dritte Knecht. Jesus fordert uns heraus. Der dritte Knecht ist der, der sich weigert, die Geschäftsmethoden seines Herrn in dessen Abwesenheit weiter zu praktizieren. Er versteckt das Geld. Er lässt sich nicht weiter vor den Karren des Herrn spannen, obwohl er dessen Härte fürchtet. Der dritte Knecht ist in dieser Weise der Auslegung nicht der Faule, der zu bequem war, den Willen des Herrn auszuführen, sondern er ist der, der aussteigt aus dem herrschenden System und den Herrn anklagt für das Unrecht, das er begangen hat. Und wenn Jesus seine Zuhörer damals, aber auch uns heute im Blick hat, mit diesem Gleichnis, was fordert er von uns, wenn er uns diesen dritten Knecht vor Augen stellt? Jesus fordert immer wieder von seinen Nachfolgern, dass sie sich unterscheiden müssen von ihrer Umwelt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr sollt die Erde beeinflussen, sie prägen, mit meinem Willen, mit meiner Wahrheit und mit meiner Gerechtigkeit. Ein Jünger Jesu muss eindeutig sein, erkennbar als einer, der nicht mitschwimmt mit der Masse, sondern sichtbar unter Gottes Herrschaft steht und die Konsequenzen zieht in seinem eigenen Leben. Drittens, konkret werden. Wo ist mein Punkt zum Handeln? Was heißt das für uns konkret? Was sagt Jesus uns mit dem Gleichnis von den Talenten? Wir sind ja keine Großgrundbesitzer, die auf Kosten anderer leben. Wir sind keine Zolleintreiber, die andere übervorteilen und ihren eigenen Gewinn maximieren. Und beim Vorbereitungstreffen sagte jemand, wir haben auch keinen eigenen Inder unten im Keller sitzen, der unsere Kleidung näht. Also ist das doch eigentlich kein Gleichnis für uns. Aber wie immer können wir es eben nicht so einfach haben. Niemand von uns beutet jemanden bewusst persönlich aus. Aber wir alle leben auf Kosten eines großen Teils der Weltbevölkerung, auf Kosten von Menschen, die billig unsere Kleidung produzieren und unter menschenunwürdigen Verhältnissen leben müssen. Auf Kosten von Menschen und Tieren, deren Lebensraum abgeholzt wird zum Plantagenanbau, damit wir billig und ganzjährig haben können, was hier nicht wächst. Wir leben auf Kosten unserer Umwelt, weil uns unser eigenes Wohlergehen doch oft wichtiger ist als die Rücksicht auf die Erde. Wir sind Teil eines ausbeuterischen Systems, und ich nehme mich da in keiner Weise aus. Keiner von uns kann das Ganze verändern. Aber das darf uns eben nicht zur Ausrede werden. Wir haben die Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen. Und wir haben die Macht der Verbraucher. Jeder von uns kann an bestimmten Stellen sagen, ich verändere meinen Teil. Ich informiere mich. Ich steige aus, an dieser Stelle wie der dritte Knecht, der auch nicht das ganze System verändert, aber der seine Verantwortung ernst nimmt. Als Jesus nach dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter den Gesetzeslehrer fragt, wer von den dreien, die vorbeikamen, war dem Überfallenen der Nächste? Da antwortet der Mann, der ihm geholfen hat. Und dann sagt Jesus, dann geh und mach es genauso. Und einfacher kommen wir hier eben auch nicht weg. Jesus setzt mit seinen Gleichnissen immer wieder einen Stachel in unser Leben, das sich oft nur um uns selbst dreht. Er fordert uns wirklich dazu heraus, hinzuschauen. So wie er es tut, nicht zuzuschauen, sondern hinzuschauen. Mit einem Blick, der Mitmenschen und Umwelt wahrnimmt und dann tut, was zu tun ist und was wir tun können. Immer wieder entstehen aus dem Hinschauen einzelner Menschen, die sich stark gemacht haben, für andere ganze Bewegungen. Das Projekt Upendo ist so eins, wo einer hingeschaut hat und aus Kleinem Großes gewachsen ist. In Tansania, Schulen, sauberes Trinkwasser, Gesundheit für Menschen. Aber auch da, wo nicht gleich eine ganze Bewegung entsteht aus unserem Handeln, da ist unser Handeln trotzdem mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist eine Kraft darin, wenn wir nach dem Willen Jesu handeln, die wir nicht unterschätzen sollten. Es prägt unsere Gesellschaft, wenn es in ihr Menschen gibt, die hinschauen im Namen Jesu. Es ist das Salz der Erde, das die Kraft hat, umzugestalten, ein Stück Reich Gottes zu sein, hier und jetzt. Wie sagt Jesus noch gleich zu dem Gesetzeslehrer, dann geh und mach es genauso. Amen.